So, hallo liebe Zuhörer, hier ist die Annegret aus Wiesbaden. Ich sende Doggy-Grüße und von mir und meiner Webseite www.deine-hundehilfe.de. Ja, ich begrüße erstmal die Jennifer. Hallo
Hallo,
Jennifer.
na hallo, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, genau. Also wir sitzen heute beide ganz nah am WLAN-Router und hoffen, dass die Technik heute mitspielt und uns nicht im Stich lässt.
Genau.
Und ich würde sagen, Jennifer, wir fangen gleich mal an so mit unseren Fragen. Und die erste Frage, die ich habe, was sind die Grundbedürfnisse eines Hundes? Kannst du uns da eine Antwort geben?
Ja, ich glaube, also wenn wir es ganz klassisch sehen, sind die Grundbedürfnisse des Hundes natürlich, dass er etwas zu fressen bekommt, dass er einen, naja, also im Normalfall mögen Hunde es ganz gerne, wenn sie in einer Gruppe zusammenleben. Man hat ja zum Beispiel von den Pizzahunden in der Toskana gesehen, obwohl das verwilderte Haushunde sind, haben die sich nach einer Weile zusammengerottet und haben eine Gruppe ausgebildet, beziehungsweise auch ein Rudel zum Teil. Also ich glaube, so ein Sozialverband ist für Hunde ganz wichtig. Und ja, Zuneigung, so ein gewisses Regelwerk, in dem sie sich bewegen können, damit sie sich auch sicher fühlen können. Und ja, ich glaube einfach so ein sicherer Ansprechpartner, ne? Ein sicherer Hafen, an dem sie sich orientieren können und der einfach Schutz und Sicherheit bietet, aber auch Raum, sich ein Stückchen selber entfalten zu können.
Okay. Meine Kollegin, also kam auch auf mich zu und hat mich gefragt, weil sie auch immer ab und an mal so einen Pflegehund hat. Sagte, was man tun kann. Also ich soll die Frage an dich weiterleiten, wenn man den eigenen Hund an der Leine hat und es kommt halt ein ungeleinter Hund auf den anderen Hund zu. Wie
Oh,
soll man sich da verhalten?
das ist ja immer so ein Brandthema. Da kann man sich
Ja.
echt ganz schön mit in die Nesseln setzen. Es gibt ja immer die Verfechter, die sagen, lass das mal die Hunde untereinander klären. Ich bin da nicht so ein Freund von, was unter anderem daran liegt, dass wenn ich gehe, habe ich ein Rudel von 2 bis 5 großen Hunden bei mir oder auch kleine Hunde. Und ich glaube, es geht halt einfach insgesamt ein bisschen um Respekt und Rücksichtnahme, ne? Das heißt also, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe und mir kommt jemand entgegen und ich sehe, der hat seinen Hund an die Leine, finde ich es einfach respektvoll und höflich, dass ich meine Hunde erstmal ranrufe und auch anleine. Man kann sich dann ja unterhalten. Ich kann den, der mir entgegenkommt, ja fragen, ob es okay ist, wenn die Hunde sich Hallo sagen. Aber im Normalfall ist es ja so, dass es einen Grund dafür gibt, dass ein Hund an der Leine ist. Vielleicht ist er nicht gut abrufbar, vielleicht hat er Angst, vielleicht ist er krank. Vielleicht ist er aggressiv, vielleicht ist es eine läufige Hündin, ne, vielleicht frisch operiert oder ein alter Hund, man weiß es ja nicht. Grundsätzlich, wenn es einem dann doch passiert, ne, das heißt, ich habe meinen Hund losgelassen, da kommt jetzt einer entgegen und der schüsselt dann auf uns zu oder mein eigener Hund schüsselt auf uns zu. Also wenn es mein eigener Hund ist, der irgendwo hinschüsselt, dann finde ich es erstmal ganz normal, dass ich mich so schnell wie möglich auf den Weg in die Situation mache und meinen eigenen Hund abpflücke und mich möglichst auch entschuldige. Ne, das finde ich erstmal wichtig. Und wenn es mir passiert, würde ich einen fremden Hund immer wegschicken. Also das heißt, ich würde mich groß machen und würde ihn vielleicht auch anschreien. Ich habe auch schon mal ein Portemonnaie nach einem anderen Hund geworfen, letztendlich gar nicht so sehr, weil ich Angst um meine Hunde hatte. Ich bin zum damaligen Zeitpunkt mit 3 großen Hunden gelaufen. Der eine war nicht verträglich. Das heißt, wäre dieser fremde Hund in diese Gruppe reingeschüsselt, hätte der wahrscheinlich Blessuren davon getragen. Und da war tatsächlich der Wurf des Portemonnaies auf den Hund zu sein geringeres Problem. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Eine Kollegin von mir macht auch noch was anderes. Die hat immer ein paar Frolics in der Tasche. Und wenn der fremde Hund auf sie zugelaufen kommt, dann wirft sie quasi an seiner Nase vorbei ein paar Frolics ins Feld, damit er da hinterherläuft. Da meckern dann manche Leute und sagen aber, was, wenn der eine Allergie hat? Ja, natürlich, das ist nicht schön, gar keine Frage, aber ich glaube, das, was eventuell sonst noch passieren kann, kann natürlich auch noch schlimmer sein. Also grundsätzlich, ne, wenn mein Hund krank ist oder nicht verträglich oder was weiß ich, dann muss man auch sagen, es ist auch vom Gesetzgeber her so geregelt, dass ich auf meinen eigenen Hund immer so einwirken können muss, dass ich ihn jederzeit unter Kontrolle habe. Das heißt, eigentlich darf sowas gar nicht passieren. Und ich glaube auch, kein Hundehalter bricht sich einen Zacken dabei aus der Krone, wenn er erstmal das Gegenüber fragt, ob es in Ordnung ist. Und ich glaube, das muss man auch nicht immer so persönlich nehmen, wenn dann einer sagt, das geht hier halt gerade nicht. Ne?
Ja, das passiert mir auch, muss ich sagen, ganz oft, wenn ich dann halt mit dem Tierheimhund Gassi gehe und so in der Gartenanlage und auf dem freien Feld, da kommen ja doch so Anwohner, die haben dann halt auch den Hund lose. Ja, der kommt dann angerannt. Ich bleibe dann auch immer stehen mit meinen, wir müssen ja anleihen. Und wenn ich dann sage, dann heißt es immer gleich, ach, der tut nichts, aber hören tut er auch nicht, ja, wenn er zurückkommen soll. Das ist immer das Problem. Und ich sage dann immer, das ist ein Tierheimhund. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Ich kenne den Hund nicht. Ich sage, nehmen Sie lieber mal ein bisschen weg. Naja, das geht schon. Manche sind ja dann sehr vernünftig. Die leihen dann auch an, wenn sie sehen. Weil sie meistens sehen, wir haben ja vom Tierheim eine Doppelleine. Und da wissen die meisten schon, die Anwohner, dass das eben ein Tierheimhund ist. Also viele leihen an, aber ich habe es auch schon erlebt, dass eben der Hund nicht hört. Und die Frau nachher auch ganz böse zu mir sagt, wären sie jetzt nicht hier um die Ecke gekommen, hätte sie es nicht gemacht.
Ja, genau. Wie kannst du auch so unverschämt sein und da gerade lang gehen? Ja. Ja, man erlebt wirklich tolle Dinge dabei. Also das passiert mir mit meinen eigenen Hunden auch. Ne? Also wir haben hier im Ort jemanden, der führt einen Hund, der wiegt ungefähr 20 Kilo. Und immer wenn der uns kommen sieht, geht er rechts an die Seite und lässt seinen Hund absetzen. Das heißt, ich muss mich mit meinen 4 bis 5 Hunden an dem vorbeiquälen. Ich habe das jetzt irgendwann eingestellt. Das heißt, ich bin dann wirklich auch irgendwann rechts an der Seite stehen geblieben. Hat er mich dann auch angemotzt, warum ich denn stehen bleibe. Ich so, naja, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie Sie. Wie einigen wir uns denn jetzt? Ja, er könnte nicht vorbeigehen, dann würde sein Hund total toben. Ich so, ja, aber ansonsten toben vielleicht auch meine und ich habe 5 davon. Also, ne, das ist halt einfach echt schwierig. Mir fehlt halt einfach immer so ein bisschen die gegenseitige Rücksichtnahme. Und ich glaube, da muss man sich gegenseitig nicht belehren und da muss man dem Gegenüber auch keine dummen Sprüche um die Ohren hauen. Sowas wie, das machen die unter sich aus? Ja, Günter Bloch hat irgendwann mal gesagt, natürlich machen die das unter sich aus. Dann muss der Mensch aber auch natürliche Selektion akzeptieren. Ne? Es gibt halt einfach Hunde, die sind nun mal nicht nett. Die haben vielleicht eine Vorgeschichte, ne? Und die haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht und die agieren vielleicht präventiv. Und die Frage ist ja immer, warum muss ich meinem Hund das antun? Also warum muss ich denn riskieren, dass der Löcher kriegt? Das ist doch totaler Quatsch. Ne? Von daher denke ich immer, das ist ein echt heißes Eisen, dieses Thema. Und das müsste es gar nicht sein, wenn alle einfach ein bisschen höflicher und respektvoller miteinander umgehen würden. Ich glaube immer noch, dass sich da keiner wirklich was vertut, wenn er mal ein bisschen Rücksicht aufs Gegenüber nimmt.
Ja, das stimmt. Also Gott sei Dank muss ich sagen, die meisten sind dann auch schon, die wissen das schon, dass wir Tierheimhunde sind. Also da bin ich auch immer froh, aber ich meine, wenn dann so ein großer Hund, ein Schäferhund, dann auf den kleinen Dackel zugerannt kommt, also da bin ich dann auch etwas zaghaft. Ja, ich bleibe dann immer gleich stehen und
ja.
Der eine kleine Kuh, der hatte ich mal, den musste ich sogar auf den Arm nehmen. Der hatte so eine Angst gehabt, ja. Und
na, das verstehen die Leute ja aber oft nicht. Also, ne, ich habe ja auch ein gemischtes Rudel. Ich habe 2 Papillons, stimmt, und ich habe auch größere Hunde dabei. Und wenn man größere Hunde hat, was bei mir früher, dann hat man immer Sorge, dass die dem Gegenüber etwas machen, wenn dann, ne, der Hund dann doch vielleicht mal in die Gruppe reingeschüsselt kommt. Hast du kleine Hunde, hast du Angst, dass denen was passiert, und dafür muss das Gegenüber ja gar nicht aggressiv sein. Ne? Hast du ein Papillon, der 4 Kilo wiegt und der trifft vielleicht auf einen Leonberger, der ist 7 oder 8 Monate alt, wiegt aber schon seine 40, 50 Kilo. Wenn der dem die Pfote auf den Rücken haut, ne, dann hat er das Rückgrat gebrochen. Und das kann auch eine Spielaufforderung gewesen sein. Warum, ist dann letztendlich egal. Der Hund ist geschädigt für den Rest seines Lebens oder muss sogar über die Regenbogenbrücke geschickt werden. Deswegen ist halt einfach immer die Frage, warum muss ich es denn riskieren? Ich meine, natürlich, ne, es passiert vielleicht in 100 Fällen einmal dann was, aber es könnte sich ja vermeiden lassen. Ne? Das ist einfach völlig unnötig, denke ich. Und es ist auch unnötiger Stress für alle Beteiligten. Aber du hast recht, das geht mir hier auch so. Die meisten Leute sind wirklich, also zumindest hier, wo ich wohne, das ist ja sehr ländlich und dörflich hier, sehr rücksichtsvoll. Und uns ist, ich glaube, nur 1 oder 2 Mal in den letzten 5 oder 6 Jahren wirklich ein unangeleinter Hund entgegengeschüsselt gekommen. Und da waren die Leute auch sehr besorgt und die haben sich 1000 Mal entschuldigt. Das ist dann ja auch okay. Ne? Das kann mal passieren. Also dann ist das eben so. Und dann muss man vielleicht auch als Hundehalter selber ein bisschen lernen, den eigenen Hund abzublocken. Oder wenn mein eigener Hund dann eben nett ist und der kommt, ist auch nett, ja, dann ist es eben dumm gelaufen, beziehungsweise für die Hunde ja gut gelaufen. Aber dann ist das halt mal so, ne? Aber ich, wie gesagt, ich finde immer, jeder Zwischenfall, wo es doof läuft, ist eigentlich einer zu viel. 70-80% der Leute, die ich im Einzeltraining habe, kommen, weil ihre Hunde in solchen Situationen mal eine blöde Erfahrung gemacht haben. Ne, die geben viel Geld aus, die investieren viel Zeit, damit ihr Hund wieder einigermaßen freudig und vertrauensvoll mit ihnen mitläuft. Und das muss einfach nicht sein.
Kann man das so trainieren, wenn jetzt so?
Ja, klar.
Kann man das den Hunden antrainieren, ja?
Ja, also ne, es gibt ja einen Auslöser. Ne? Also der Auslöser ist ja vielleicht, es ist irgendwann mal ein unangeleinter Hund auf mich zugelaufen. Vielleicht war der nicht nett oder vielleicht war er einfach auch nur sehr ungestüm. Ne? Vielleicht wurde der Hund überrannt. Und dann fehlt es vielen Hunden erstmal auch so ein bisschen an Vertrauen zu ihrem Besitzer, weil sie sagen, okay, die Situation konntest du jetzt nicht so gut regeln. Und das kann man schon trainieren. Also wir trainieren dann meistens mit den Hunden, dass sie zum einen lernen, sich wirklich am Besitzer zu orientieren, dass sie da bleiben und wir stellen Situationen mit Hunden, die wir gut kennen. Also eine Situation, wo ein netter Hund in gemäßigtem Tempo auf dieses Team zum Beispiel zutrat und der Besitzer kann sich dann mal groß machen und sagen, gehst du weg, sodass er für seinen Hund auch wieder aussieht wie der Held des Tages. Aber natürlich muss dann vielleicht auch der Hund, der eine schlechte Erfahrung gemacht hat, erstmal lernen, dass er nicht mehr pöbelnd nach vorne gehen muss, um die Situation selber zu regeln. Ne? Da muss man eben einfach gucken, was dahinter steckt. Das Training ist da sehr vielfältig.
Okay, Jennifer, die nächste Frage, die ich habe, braucht ein Hund Disziplin?
Also beim Wort Disziplin, oder das ist ein bisschen...
Ich weiß nicht, das hängt ja so ein bisschen wahrscheinlich mit der Erziehung zusammen, ja. Denke ich mir.
Also beim Wort Disziplin denken, glaube ich, viele so an Sitzplatz, Bleib und Kadavergehorsam. Ich glaube, Disziplin ist, vielleicht ist es... Also was ein Hund sicherlich braucht, ist so ein bisschen ein Regelwerk. Ne? Also wenn ich sage, okay, wenn ich zum Beispiel am Tisch sitze, möchte ich in Ruhe meine Mahlzeit verspeisen können. Wenn ich im Auto sitze und du siehst einen anderen Hund, möchte ich nicht, dass du hinter mir auf dem Sitz sitzt und mir ins Ohr schreist oder solche Geschichten halt einfach. Also ne, dass man so ein paar Regeln hat, die einem wichtig sind und die man eben auch aufstellt und auf denen man auch besteht. Und also bei uns hier gibt es so zwei Arten von Regeln. Es gibt einmal die Regeln, ich sage, das ist immer so, ne? Wenn ich sage, ich will das nicht, dann will ich das nicht. Das sind dann auch meistens die Regeln, wo mir Kunden erzählen, ja, das wollte ich halt von Anfang an nicht und das funktioniert auch wunderbar. Sowas wie, ich wollte nicht, dass mein Hund in die Küche kommt, das habe ich dem zweimal gesagt und seitdem geht das. Und dann gibt es so Regeln, die, na, ich sag mal, situationsabhängig sind. Wenn mein Postbote bei mir an der Haustür klingelt, da weiß ich, der hat Angst vor Hunden, dann will ich nicht, dass die brüllen zur Haustür laufen, beziehungsweise, dass sie möglichst schnell auch in den nächsten Raum reingehen, sodass ich dem die Tür aufmachen kann und er keine Angst haben muss. Wenn meine Mutter an der Haustür klingelt, die freut sich über die Hunde, dann mache ich die Tür auf, dann dürfen die raus, dann dürfen die auch mal wegen mir eine Minute lauthals Hallo sagen, bevor ich sie dann alle wieder reinpfeife. Ne? Also es gibt halt solche Sachen, wo die Hunde quasi auf einen Abbruch hören sollen, wo ich sage, lasst es, das ist mal gut. Und es gibt die Dinge, die einfach immer so sind. Also Disziplin in der Erziehung, ja, na klar, ne? Also wenn ich sage, sitz und mein Hund macht jedes zweite Mal einen Platz und ich sage, na, ist auch egal, dann muss ich mich letztendlich nicht wundern, warum er das Sitz nie sauber ausführt. Das hat dann ja was mit mir zu tun und nicht mit dem Hund. Ja, und ja, muss man schauen.
Gut. Was mich noch so ein bisschen interessiert, wann braucht ein Hund Zuwendung? Kann man das immer machen oder sollte man den Hund beobachten oder feste Zeiten einplanen?
Nee, also ich mach's mal anhand von einem Beispiel aus. Ich habe einen Kunden, der hat einen sehr, sehr lauten Hund. Der muss alles Mögliche kommentieren und das ist sehr anstrengend. Das ist in der Gruppe anstrengend, das ist für den Halter anstrengend, das ist bestimmt auch für den Hund anstrengend. Als Trainer ist es auch anstrengend, aber das ist nicht so wichtig. Und wir hatten jetzt neulich eine Situation, wo der Hund auf einem anderen Gelände bei uns am Hundeplatz warten sollte und anfing zu bellen. Und da ging der Halter zu ihm hin und schmiss dem Leckerchen auf den Platz, damit er die Leckerchen sucht. Das ist ja auch eine Form von Zuwendung. Diese Form der Zuwendung belohnt den Hund aber für das Bellen. Das heißt, der kam dann 2 Minuten später, nachdem er alle Leckerchen gefunden hatte, wieder zum Zaun, hat wieder angefangen zu bellen, hat wieder Leckerchen bekommen. Das wird ein lustiger Kreislauf. Ne, wenn wir jetzt von Zuwendung reden wie Streicheln und Kuscheln, finde ich es immer gut, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass man vielleicht den Hund, es sei denn, es ist jetzt gerade aus welchem Grund auch immer gewünscht, vielleicht nicht gerade dann streichelt, wenn er sehr, sehr aufgeregt ist. Ne? Oder dass man dann schaut, wie streichel ich den Hund. Ich habe ganz viele Kunden, wo ich sage, streichel den Hund mal ruhig und die fangen an, den abzuschrubbeln. Das kribbelt den Hund aber eigentlich eher auf. Ne? Also wenn ich möchte, dass mein Gegenüber ruhig wird, dann schrubbel ich den ja nicht. Ne? Dann sind es lange, streichende, relativ feste Züge auf der Haut, die einfach ein bisschen beruhigend sind oder vielleicht eine Form von Massage, wenn ich das kann. Ansonsten denke ich, ja, also eigentlich kann der Hund mehr oder weniger immer Zuwendung haben, wenn er sie also freundlich und nicht distanzlos abfragt. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen hundabhängig. Also ne, ich glaube manchmal, meinem Rüden ist es ein bisschen unangenehm, wenn wir in irgendwelchen Gruppen und Kursen sind und ich knuddel ihn dann gerade durch. Das ist ein bisschen, als würde er sagen, oh Frauchen, das gucken doch alle. Ne? Ich glaube, da muss man sich den Hund auch ein bisschen angucken. Feste Zeiten dafür würde ich persönlich jetzt nicht einfügen.
Weil ich habe das letztens in so einem Artikel gelesen und da schrieb jemand, naja, Hunde umarmen sich ja nicht so wie Menschen, wenn man sich gern hat. Also man sollte da eher ein bisschen sparsam umgehen und halt eher so gewisse Zeiten dafür einplanen, wo der Hund dann merkt, also jetzt ist Kuschelzeit, sag ich mal, und weil das in sein Naturell von dem Hund gar nicht so liegt. Mit dem Streicheln.
Ja, das finde ich aber ein bisschen seltsam. Also, weil was ja sehr wohl im Naturell der Hunde liegt, ist sowas wie gegenseitige Zuwendung und ne, sich gegenseitig pflegen und Kontakt liegen und sich beknibbeln. Wenn ich meinen Rudel hier untereinander sehe, die liegen ganz oft beieinander und beknibbeln sich im Fell oder knutschen und beschleckern sich und solche Geschichten. Dafür haben die ja auch keine festen Zeiten. Und ich glaube nicht, dass das fern von Hunden ist. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, Hunde sind in jeder Hinsicht auch irgendwie sehr körperlich. Natürlich kennen die diese Geste des Umarmens, was ja eher so eine äffische Geste ist, nicht so wirklich. Aber das muss ja auch nicht sein. Also ich muss meinen Hund ja nicht zwangsläufig umarmen, es sei denn, er mag das auch. Ich kann ihn ja auch streicheln und kraulen und wenn er es mag, abknutschen. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten der Zuwendung. Ich glaube, da muss man sich den Hund immer angucken. Also meine eine Hündin kann das total gut ab, in den Arm genommen zu werden. Die kommt dann auch und legt den Kopf auf die Schulter oder lässt sich einen in den Schoß fallen. Und die andere Hündin mag es gar nicht. Die brummelt dann auch schon mal. Und wie gesagt, ich glaube, dem Rüden, der gerade auch in der Pubertät ist, dem ist es manchmal einfach ein bisschen peinlich.
Ja, da geht's dann den Hunden wie den Menschen.
Ich glaube auch. Ich glaube, die sind nicht so weit von uns entfernt.
Ja, gut. Kann man eigentlich einen Hund antrainieren, dass er nicht immer alles frisst, was auf dem Boden liegt?
Klar. Also seitdem Giftköder gerade ja auch letztes Jahr mehr oder weniger in aller Munde, in Anführungsstrichen, waren, das ist eine etwas doofe Metapher, haben ja ganz viele Hundeschulen tatsächlich auch ein bisschen aufgerüstet, haben gesagt, okay, wir trainieren das einfach mehr und das geht. Also wir bei uns trainieren das immer zweigleisig. Das heißt, wir trainieren den Hunden zum einen an, dass sie etwas, was sie auf dem Boden finden, was sie nicht fressen sollen, was sie aber vielleicht gerne fressen würden, anzeigen. Na, also das heißt, die rennen auf den Pferdehaufen zu und lernen in ein paar Stunden, dass sie sich dann zum Beispiel davor setzen und ihn zeigen. Und dann kann der Hundehalter gucken, was ist denn das und kann das dann entweder freigeben oder nicht. Und sie lernen, dass wenn sie etwas in der Schnauze haben und der Hundehalter ruft von irgendwo aus, dass sie es auch wirklich fallen lassen oder eben sogar auch bringen. Wobei, da muss man immer sagen, das ist ja auch nicht immer so eine gute Idee. Ne? Also wir trainieren wirklich eher das Anzeigeverhalten, denn ein Köder bringen, wo Rasierklingen drin sind und Nägel drin sind, ist nicht so eine kluge Idee.
Ja.
Aber wenn das wirklich mal in der Schnauze hat, ne, dann probieren wir es tatsächlich eher mit einem aus. Das Problem bei solchen Geschichten ist halt einfach, dass viele Dinge hausgemacht sind. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und der findet irgendwo einen ollen Pferdeappel und ich finde das als Mensch eklig und renne wie eine Furie auf den Hund zu und sage, nein, aus, lass das sein. Was ist das Resultat? Also ich bin ja mit dem, was ich da tue, auf gar keinen Fall schneller als der Hund, der das runterschluckt. Das Resultat wird sein, der Hund wird im Aufnehmen und Schlucken immer schneller. Und das ist halt ja nicht das, was man wirklich möchte. Ne? Der Hund soll ja eigentlich lernen, es zu lassen. Das heißt,
ja, das
ne, man sollte am Anfang ein gutes Abgabesignal trainieren, sodass der Hund auch auf Distanz hört, wenn ich sage, lass das mal fallen. Und wie gesagt, dann würde ich mit dem eher auf Kooperation gehen. Also, dass der wirklich lernt, wenn du mir anzeigst, was du da gerne haben möchtest, hast du eine gute Chance drauf, es zu bekommen. Und ich finde, dass dann manche Hundehalter, also das habe ich auch in meinen Kursen, dass die sich dann manchmal ein bisschen anstellen und sagen, ja, der nimmt dann halt das alte Brot auf, was da heute Morgen das Kind weggeschmissen hat, das da gerade zur Bushaltestelle gegangen ist. Naja, meine Güte, also so alt kann das Brot noch nicht sein und wenn der Hund es sauber angezeigt hat, der muss es ja nicht ganz auffressen, aber ich glaube, also meine Hunde kriegen dann ein Stück von diesem Brot einfach, damit sie lernen, ich nehme dir nicht alles auf jeden Fall weg, sondern wir können das hier auch ein bisschen teilen und du kriegst da deinen Anteil von, dann ist meine Chance, dass der Hund es anzeigt, viel größer. Natürlich mache ich das nicht, wenn ich einen Giftköder finde, aber ne, da ist die Chance, dass das, was auf dem Boden liegt, ein Giftköder ist, ist ja viel geringer, als dass das, was auf dem Boden liegt, etwas ist, was der Hund durchaus fressen könnte. Also da gibt's mittlerweile auch ein tolles Buch drüber, das heißt Antiködertraining oder Giftködertraining. Ich weiß leider die Autorin nicht, findet man aber im Internet. Da ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin und das ist total super erklärt.
Okay. Das ist bestimmt für den einen oder anderen Zuhörer interessant. Wie lange dauert denn das, bis so ein Hund das lernt?
Das geht relativ flott. Also wenn man anfängt, das zu trainieren, so wie das da drin steht, dann kann der Hund es in 2 bis 3 Wochen relativ sicher lernen. Also unsere Antiköderkurse dauern meistens so 5 Wochen und die lernen quasi in den ersten 3 Stunden das, was sie brauchen und in den letzten 2 Stunden haben wir dann eine Strecke präpariert, im ersten Fall mit Sehen. Also das heißt, ich verteile irgendwo Fleischwurstkäse und Co. und stecke da so kleine Strohhelmchen rein, sodass die Hunde halt dann noch sehen, wo ist denn das Ding? Und in der 5. Stunde mache ich dann Kamelle und verteile das irgendwo in den Gebüschen und die Hundehalter sollen dann gucken, ob ihre Hunde das anzeigen. Und die Hunde sind dann schon, also nach 5 Wochen, so in 80-90% der Fälle sicher. Es gibt zwar immer noch so ein paar kleine Fressmaschinen dabei, aber das funktioniert relativ flott so.
Aha. Weil meine kleine Dackeldame, die ich hier habe zum Gassi gehen, die ist ja auch so, die findet ja auch immer ab und an was, aber da muss ich auch sagen, die ist so schnell.
Ja.
Heute hat sie auch ein Stück Pommes gegessen.
Ja, also ne, wie gesagt, ich würde mal einfach probieren, wenn du Zeit und Lust hast, guck doch einfach mal, ob du mit ihr eher so eine Übereinkunft haben kannst. Ne? Das heißt, man bringt dem Hund eigentlich bei, dass er es anzeigt und wenn es dann etwas ist, wo man sagt, okay, das ist hier jetzt eine Pommes, bringt den Hund jetzt nicht um, ne? Dass er sie dann auch haben darf, zumindest einen Teil davon. Also das Buch ist...
Aber sie hat doch schon im Wald oder ich sag mal jetzt auf dem Weg mal gefunden, ich weiß gar nicht, das war so undefinierbar, das sah aus wie so eine halbtote Maus oder was weiß ich, also das hat sie auch runtergeschluckt gehabt, ehe ich überhaupt was machen konnte. Gott, habe ich gedacht, hoffentlich verträgst du das.
Ja, aber das ist es
aber
ja immer.
Sie hat keinen Schaden genommen, aber das ist eben, ich habe da auch immer Angst,
ja,
wenn ich so mit einem Tierheimhund gehe. Weil die können ja sowas nicht, ja. Also ich habe noch keinen gehabt, der das liegen gelassen hat.
Naja, also klar, ne, ich kann das auch verstehen, aber ich glaube, man muss sich halt einfach auch als Hundehalter immer überlegen, was ist schlimmer. Ne? Also ich habe dann ganz viele, die dann auch in diesem Kurs nicht mit Fleischwurst, Käse und Wurst trainieren wollen, weil sie sagen, das kriegt mein Hund nicht. Ich sage, ja, das ist doch aber den Leuten egal, die Köder auslegen. Denn die legen genau das aus, was du deinem Hund nicht fütterst. Und ich habe im letzten Kurs einen dabei gehabt, der sagte, das frisst er nicht, weil der das nie gekriegt hat. Ich so, dann das ist ja dann schön, dann ne, brauchst du das eigentlich ja fast gar nicht zu trainieren. Bist du dir denn sicher? Naja, so ganz sicher bin ich mir nicht. Ich habe gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal hier an einem Seitenweg lang und verteile einfach mal ein paar Würstchen und so und du gehst mal lang und guckst mal, ob dein Hund das wirklich nicht fressen würde. Resultat war, der Hund hätte, also er hat es gefressen. Ne? Und dann ist natürlich sinnvoll, dass ich sage, okay, ich trainiere dann doch wenigstens für den Moment mit diesen Dingen, weil die Leute, die das auslegen, denen ist das ja auch wurscht, ne? Die verteilen ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, das Hightech-Hundefutter, sondern die verpacken es halt einfach in Currywurst und Leberkäse und Mett und solchen Geschichten. Ja. Ne? Also sollte ich damit dann letztendlich auch trainieren.
Okay, was auch noch so ein bisschen ein Streitthema ist, muss ich sagen, wenn ich mal das so immer so ab und an lese, ich ja so in den Foren hier bei Facebook oder auf Blogs oder wie auch immer. Sollte ein Hund im Bett schlafen, ja oder nein?
Oh, sage ich ganz klar ja.
Da spalten sich ja auch die Meinungen so auseinander. Die eine Hälfte sagt nein, die andere Hälfte sagt ja.
Also ich sage jetzt erstmal relativ klar, wenn ich einen normalen Hund zu Hause habe, dann ja. Ne? Wenn ich einen Hund habe, der möglicherweise dazu neigt, seine Wünsche mir gegenüber sehr deutlich durchzusetzen, früher hat man dann gesagt, der Hund ist sehr dominant, das ist ja durchaus so, auch so, dann muss ich mir das überlegen. Dafür muss man aber wissen, dass die meisten Hunde gar keinen Bock drauf haben, dominant zu sein, weil das ist nämlich echt anstrengend. Und die meisten Hunde sind da eigentlich relativ relaxed gestrickt. Und wenn man es sich mal so anguckt, wie Hunde in einer Hundegruppe oder in einem Rudel das auch machen, dann ist es eigentlich so, dass derjenige, der am Rang höchsten ist, sich den besten Platz aussuchen darf oder den Platz, den er für sich am schönsten findet. Und er kann es dann auch jederzeit durchsetzen, diesen Platz zu bekommen. Das heißt aber nicht, nur weil er das kann, dass er das muss. Das bedeutet, wenn ich jetzt abends hochkomme und meine Hunde, die liegen übrigens alle auf dem Sofa und im Bett und ich komme hoch und ich habe da so meinen Sitzplatz, wo ich gerne sitze und da liegt einer von denen drauf, dann kann ich sagen, so bitte einmal Platz machen, vielleicht muss ich noch ein bisschen schieben und drücken, aber da wird keiner doof und dann kann ich da sitzen, wo ich möchte. Das zeichnet eigentlich den aus, der so eine gewisse Ranghöhe hat. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass die anderen immer sofort sagen, oh ja, natürlich, Meister, ich gehe, gar keine Frage. Das sind ja trotzdem auch Individuen und die finden diese Plätze vielleicht auch schön. Ne? Aber was halt nicht sein darf, ist, dass man, oder was heißt nicht sein darf, was ein Indikator dafür wäre, dass es keine gute Idee ist, den Hund auf wichtigen Liegeplätzen liegen zu lassen, wäre, wenn der mir in so einem Moment die Zähne zeigt und sagt, nee, ich gehe hier jetzt nicht weg, sondern du suchst dir einen anderen Platz. Aber dann ist nicht der erhöhte Liegeplatz oder das Bett oder das Sofa das Problem. Das Problem fängt dann schon wo ganz anders an. Ne? Das heißt, ich kann dann wahrscheinlich schon andere Dinge im Alltag dem Hund gegenüber nicht durchsetzen. Ne? Oder nur durchsetzen, wenn ich den mit Maulkorb sichere oder auch dann nicht mal vernünftig. Das Bett oder das Sofa ist im Normalfall ein Symptom, ne? Wenn der Hund da sagt, du gehst jetzt mal runter auf den Boden, aber nicht der Auslöser. Also im Normalfall, wenn der Hund ein ganz normal gestrickter Hund ist, der mir gegenüber nicht doof wird und der keine Statusaggression zeigt, die, wie gesagt, gar nicht so häufig vorkommt, wie man immer glaubt, dann kann der Hund im Prinzip auch im Bett und auf dem Sofa schlafen. Das Einzige, was dann vielleicht dagegen spricht, ist der Hygieneanspruch von den Menschen, dass die sagen, okay, ich möchte jetzt zu dieser Jahreszeit keine Grasmilben im Bett haben und wenn der Hund durch die Matschkuhle tobt, möchte ich nicht, dass der in meinem Bett abrieselt und ich will auch keine Gefahr laufen, dass der mir vielleicht mal eine Zecke mit einschleppt oder so. Das ist dann was anderes. Ich glaube, das sollte und muss auch jeder selbst entscheiden dürfen. Aber ein darf er oder darf er nicht, wie gesagt, wenn es ein normal aufgestellter Hund ist, dann dürfte er im Prinzip schon. Hunde im Rudel liegen auch beieinander. Also ne, ja. Hier bei uns ist das auch so. Meine Hündin, die ich hier als Ranghöchste ansehen würde, hat viele erhöhte Liegeplätze. Das mag sie gerne. Sie ist nun auch ein kleiner Hund. Aber der Rüde, den ich hier habe, liegt oft auch ein Stückchen über ihr und die haben da überhaupt nichts zum Verkaspern. Also die hat ihre Liegeplätze und sie weiß auch, wie sie die bekommt, wenn der mal belegt ist. Aber dass sie da jetzt irgendwie dolle doof ist, das hat die gar nicht nötig.
Okay, gut. Hast du die ganzen 5 Hunde immer mit in deiner Wohnung? Oder hast du ein Haus?
Ja, ich habe ein Haus mit Garten. Aber ich habe auch schon meine anderen Hunde damals in der Wohnung gehabt. Das haben mich ganz viele gefragt. Ganz viele gefragt, hast du die in der Wohnung? Da hatte ich 2 Zimmer. Ich so, ja, naja, na klar habe ich die in der Wohnung. Wo soll ich die denn sonst haben? Es ist ja nicht so, dass die in der Wohnung die ganze Zeit um mich herum tollen und springen und tanzen und hüpfen. In der Wohnung wussten meine Hunde immer, dass da relativ ruhig ist. Ne? Die hatten so ein Ort, wo sie sich so ein bisschen bekebbeln und wo sie ein bisschen spielen konnten. Das haben sie ab und zu genutzt. Und Action und Hallo haben wir dann draußen gemacht. Aber ich produziere meine Hunde, sage ich jetzt mal, auch so nicht unnötig in einem hohen Erregungsniveau. Das ist eigentlich nichts, was Hunde im Normalfall gerne mögen. Hunde haben es eigentlich gerne, wenn es ausgeglichen und harmonisch ist. So, also die meisten Hunde, die ich kenne. Ich kenne jetzt keinen Hund, der wirklich Bock drauf hat, den ganzen Tag Action zu machen.
Gut, noch eine Frage. Wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde rum, aber egal. Ah, heute ist die Verbindung gut.
Genau, das müssen wir ausnutzen.
Ja, was ist alles zu beachten, wenn man mit dem Hund in Urlaub fährt, wenn man den Hund mitnehmen möchte?
Ja, also grundsätzlich ist ja immer wichtig, wo ich hinfahre. Das heißt, ich muss mich mit den Länderbestimmungen vielleicht ein wenig auseinandersetzen, also was dort gefordert ist. Viele Länder möchten zum Beispiel, dass der Hund eine aktuelle Tollwutimpfung hat. Also das bedeutet, dass es eben so im Impfausweis eingetragen ist, dass der Hund vernünftig geschützt ist. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es noch so ist, aber es war vor einer Weile so, dass Schweden zum Beispiel einen Titer-Nachweis haben wollte. Die wollten eben wissen, ob der Hund genug Antikörper für die Tollwutimpfung noch im Blut hat. Ich muss gucken, was es für gesetzliche Bestimmungen gibt, ob der Typ Hund, den ich habe, überhaupt in das Land einreisen darf, wo ich hin möchte. Wenn ich dann mit dem Auto dorthin reise, dann muss ich natürlich gucken, dass der Hund im Auto vernünftig gesichert ist. Wenn ich eine Flugreise mache, dann muss ich gucken, wie bekomme ich den Hund da vernünftig verstaut sozusagen. Was ich immer am wichtigsten finde, ist, dass man halt wirklich sich mit den Bestimmungen des Landes auseinandersetzt, wo man halt den Urlaub hin machen möchte, so dass man eben weiß, was ist denn da genau von denen gefordert und was darf ich und was darf ich nicht. Nicht, dass es dann hinterher ein böses Erwachen gibt, weil ich vielleicht einen Hund irgendwo mit hinnehme, wo der Typ Hund gar nicht erlaubt ist und der mir womöglich auch noch weggenommen wird oder ich den Urlaub vorzeitig abbrechen muss oder. Und das würde ich jetzt erstmal wichtig finden. Also wenn wir Urlaub machen, dann ist es so, dass wir eben unseren Impfschutz immer vernünftig aktualisiert haben, dass wir die Hundemarke haben, dass wir den Impfausweis mitnehmen, dass wir einen Nachweis über die Rassen mitnehmen, also was genau wir denn da über die Grenze bringen. Die Hunde bekommen einen guten und gesicherten Liegeplatz im Auto, wo sie auch ausreichend Platz haben, sodass sie sich über eine längere Strecke wohlfühlen. Wir haben natürlich Wasser dabei, wir haben eventuell kleine Snacks mit dabei, je nachdem, wie lange die Reise dauert. Und wir planen das im Normalfall so, dass wir mehr oder weniger mitten in der Nacht losfahren. Also wir fahren jetzt bald nach Dänemark in Urlaub und da fahren wir nachts um 3 los. Da wissen wir, dass die Hunde noch müde sind und wahrscheinlich sehr lange noch im Auto schlafen können. Und wenn wir dann da ankommen, wo wir hinwollen, dann ist es früh morgens und dann sind sie hoffentlich einigermaßen gut dort angekommen.
So, und Flugreisen, ich sag mal jetzt so lange Flugreisen, ist sicherlich nicht optimal für einen Hund, oder? Sag mal, wenn man 10-12 Stunden im Flugzeug ist.
Also ich würde es nicht machen. Ich glaube, das ist für einen Hund einfach echt Stress. Man muss ja wissen, dass man gerade größere Hunde eben nicht mit in den Passagierraum nehmen darf. Ich weiß gar nicht hundertprozentig sicher, wie das mit kleineren ist. Die sind dann dort in einer Box drin und das ja auch über die gesamte Flugdauer und oft noch länger. Die können sich nicht lösen. In dem Raum, wo sie untergebracht sind, ist es meistens relativ kalt. Also ich persönlich würde das nicht machen. Für mich kommt es aber auch nicht in Frage, einen Urlaub irgendwo zu machen, wo die Hunde nicht mit hinkommen. Aber auch das ist wiederum etwas, wo ich finde, das muss jeder selber entscheiden. Ich habe viele Kunden, die ihre Hunde in der Zeit, wo sie vielleicht einen Urlaub in Übersee machen oder so, in eine gute Pension bringen. Und ich habe auch einige, die nehmen die Hunde mit und die Hunde verpacken das trotzdem gut. Also Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, das sollte man oder das sollte man nicht, weil ich finde, das ist so viel vom Hund auch abhängig. Und ich bin nicht so der Mensch, der da sagt, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Dafür muss man einfach also alle Parteien auch immer wenigstens einmal gesehen haben, um da vielleicht zumindest eine Prognose abgeben zu können. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass jeder Mensch seinen eigenen freien Willen behalten darf und das für sich entscheiden darf.
Ich mache gleich mal weiter mit noch einer Frage. Die Verbindung ist so gut heute.
Das stimmt.
Hast du noch ein bisschen Zeit?
Ja, habe ich.
Gut, Spielzeug, das ist auch immer so ein Thema. Braucht ein Hund Spielzeug?
Gute Frage. Also brauchen, ich glaube wirklich brauchen, wenn sie es von Anfang an nicht kennen, glaube ich nicht, dass sie es brauchen. Ich finde es manchmal ganz nett. Brauchen ist immer so schwierig. Also meine Hunde haben, um das kurz mal vielleicht abzurunden, meine Hunde haben jede Menge Spielzeug, was daran liegt, dass wir unter anderem selber Hundespielzeug basteln und das freut unsere Hunde ungemein. Die schleppen das hier, also zumindest der kleine Rüde schleppt das gerne durch die Gegend und die machen damit auch Objektspiele untereinander oder bringen uns das und fordern uns auf damit. Ich glaube, das, was sie einfach nicht brauchen, ist immer alles Mögliche teuer nachzukaufen. Ich glaube, manchmal reicht einfach auch ein alter Lappen. Also, ne, wo man irgendwie ein paar Knoten reinmacht, damit der Hund damit spielen kann. Natürlich ist es auch in Ordnung, sich irgendwelches Spielzeug aus dem Handel zu holen. Das haben wir auch. Und es gibt auch echt tolle Spielzeuge, wo man die Hunde toll mit beschäftigen kann. Also brauchen, würde ich jetzt mal sagen, nein. Aber ich glaube, das gehört zu der Kategorie ist nice to have.